Ja, guten Morgen. Ich möchte noch kurz beten. Vielleicht stehen wir noch mal kurz auf, auch um dieser Abendmahlsatmosphäre so ein bisschen zu bleiben. Das muss ja jetzt keinen Abbruch erleben. Jesus, danke, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist und wir es erleben dürfen, dass du unsere Herzen entfachst. Wir spüren dürfen, dass du mit uns durch Höhen und Tiefen gehst und dass du heute einfach wirklich für jeden etwas hier hast. Dass du redest, nicht dass wir so unsere menschlichen Worte reden, das, was wir uns erdenken, sondern dass du wirklich redest und Dinge veränderst in unserem Leben. Und deshalb bitte ich für jeden, der hier ist, für klein und groß und danke dir dafür. Amen. Teil 2 der Serie über Abraham. Und wir haben in der letzten Woche davon gehört, dass Abraham aus seiner Familie, aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft ausgezogen ist, weil Gott ihm das aufgetragen hat und ihm gesagt hat, du, ich werde dir das schon noch zeigen, wohin es geht, aber geh erst mal los. Und Gott hat ihm große Dinge verheißen, nämlich eine große Nachkommenschaft, ein großes Land, was er einnehmen wird und dass er gesegnet sein wird und dass Gott bei ihm ist und sich um ihn kümmert. Und dann haben wir heute 1. Mose 12 ab Vers 10. Es geht also nahtlos weiter, aber irgendwie ist die Stoßrichtung doch nochmal eine ganz andere. Denn es heißt dort 1. Mose 12 ab Vers 10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun, siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Ui, das ist mein Text, gar nicht so leicht, sehr, sehr interessant und ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, aber es ist nicht so der typische Predigttext, würde ich einfach mal sagen. Und über dieser Predigt und über diesem Tag, diesen Sonntag steht da das Thema auch Angst. Auf den Flyern und in dem Newsletter stand Angst über dieser Predigt. Und ich möchte einfach mal die Frage in den Raum stellen: Was würdet ihr denn sagen? Ist Abraham oder ja, Abram, wie er hier noch heißt, ist er ängstlich oder ist er vielleicht einfach nur clever? Also es kann ja auch sein, dass man sagt, ja, eigentlich ist er ja ganz, ganz clever gewesen. Also der hat so ein bisschen getrickst und dann wurde er dadurch reich und hat da Kamele und Esel und was nicht alles bekommen. Das ist doch nett. Also so ein bisschen diese Frage, ja, also entweder ist er so ein cleverer Fuchs gewesen oder ein Angsthase. Also eins von beiden würde ich schon sagen, aber Glaubensheld, also ich habe Abraham immer so ein bisschen als Glaubensheld gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich habe immer so vor allem die Geschichten vor Augen, so wie von der letzten Woche, wo er auszieht im Glauben und richtig mutig ist und mit Gott Dinge tut und wo er schließlich seinen Sohn sogar Gott opfern möchte und Gott dann aber Einhalt gebietet. Also ich habe von Abraham immer so das Bild gehabt eines großen Glaubenshelden. Und dann dies hier. Und also das wäre jetzt nicht das erste Attribut oder Prädikat für ihn, wo ich sagen würde, der ist hier in dieser Stelle ein Glaubensheld. Also vielmehr eher würde ich sagen, entweder wirklich Hat er einfach Angst, war ein Schisser oder aber ein Trickster, also jemand, der irgendwie mit einer List das Ganze in eine gute Richtung gebracht hat. Und wir wollen uns mal anschauen, was letztendlich dabei so rauskommt. Und ich kann schon eins sagen, also ich finde Abraham auch an dieser Stelle sehr, sehr sympathisch irgendwie für mich. Ich muss sagen, ich konnte mich sehr, sehr gut in ihn hineinversetzen an dieser Stelle. Und wir wollen uns das Stück für Stück anschauen und lesen erstmal ab Vers 11 nochmal. Oder nee, wir nehmen noch 10 dazu. Das ist nämlich auch ganz interessant. Also es kam die große Hungersnot ins Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Vielleicht erstmal so weit. Also Gott hat ja, das haben wir letzte Woche gehört, Abraham eine Menge versprochen. Also ein großes Land und Nachkommenschaften und all das. Und jetzt kommt die Hungersnot. Also jetzt kommt die Schwierigkeit. Und man hat so das Gefühl, dass dieser Glaube, den Abraham bewog, dass er aus seinem Land auszieht, dass er auf einmal sich so ein bisschen gedreht hat in, naja, jetzt muss ich es doch auf eigene Faust machen. Also ich glaube, die Gefahr ist groß, dass wenn Begegnungen mit Gott da sind und man denkt, wow, jetzt läuft es, jetzt habe ich voll so auch eine Vision bekommen und Gott hat mir Dinge aufs Herz gelegt. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dass man sagt, vielleicht muss ich es doch alleine machen. Also vielleicht hängt es doch irgendwie an mir. Ne? Vielleicht muss ich die Dinge jetzt drehen, dass sie in eine richtige Richtung kommen. Und Abraham zieht nach Ägypten. Und man weiß ja, Ägypten, da gibt es den Nil und da ist immer irgendwie fruchtbares Land. Das Land wird durch diesen Nil überflutet und da gibt es eigentlich immer genug zu essen. Und Abraham sieht gar nicht mehr auf das, was Gott ihm eigentlich verheißen hatte, auf all das Gute, sondern er sieht nur noch, was muss ich jetzt eigentlich hier machen? Also ich mach's auf eigene Faust. Und er wird auch so ein bisschen ungeduldig und kann es nicht mehr erwarten. Wann kommt denn eigentlich all das, was Gott mir versprochen hat? Das kann ja manchmal auch eine Weile dauern, bis die Dinge, die Gott über deinem und meinem Leben ausgesagt hat, bis die wirklich in Realität kommen. Und selbst bei Jesus war es so, der wurde getauft und da kam diese große Stimme Gottes aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und was kommt als nächstes? Im Markus-Evangelium steht, dass der Geist Gottes, Jesus, heißt es da wörtlich, herauswarf in die Wüste. Also es ist dieser Moment der großen Gottesbegegnung, wo der Vater seinem Sohn Jesus begegnet und Jesus wird erstmal danach in die Wüste geschleudert, könnte man auch übersetzen. Also ist wirklich nicht besonders nett und Jesus hätte verzweifeln können. Ja, er war Sohn Gottes, ist Sohn Gottes, aber auch ganz Mensch gewesen. Und er wurde in der Wüste versucht vom Teufel, hat 40 Tage nichts gegessen. Also keine leichte Zeit. Und man könnte sagen, boah, was ist denn jetzt mit diesem, du bist mein geliebter Sohn? Was ist denn jetzt mit dem, ich habe Freude an dir? Ist doch alles voll schwierig. Und ich glaube auch, dass wir ganz häufig in Situationen kommen können, die nicht leicht sind, gerade nach solchen Begegnungen mit Gott, wo wir sehr intensive Erfahrungen mit Gott gemacht haben und dann kommt eine Schwierigkeit. Und Leute, lasst uns dann nicht dahin gehen, dass wir sagen, ja, jetzt muss ich es ja doch alleine machen. Lasst uns an dem festhalten, was Gott gesagt hat. Wir brauchen manchmal Geduld und es kommen Schwierigkeiten und es sind manchmal einfach Prüfungen, wo Gott sagt, hältst du wirklich an mir fest? Hältst du wirklich an mir fest oder sehnst du dich eigentlich nur nach großen Dingen irgendwie, nach großen Wundern? Oder hältst du wirklich wie ein Kind, ganz naiv, ganz kindlich an mir fest. Also auf Gottes Begegnungen folgen oft Herausforderungen, aber Gott ist mit uns und Gott geht mit uns weiter. Wir dürfen dann nicht unser eigenes Ding machen. Und dann, ganz interessant, heißt es weiter, Vers 11, und als er nahe an Ägypten war. Also sie sind noch nicht mal in Ägypten, sondern einfach nur nahe dran. Sie sind kurz davor. Sie sind kurz davor, aber eigentlich ist noch gar kein Problem zu sehen. Gut, die haben Hunger, der Magen knurrt, aber Abraham sieht ja eine ganz andere Gefahr. Er sieht, dass jetzt die Ägypter kommen werden und sagen werden, Sarah, du bist so eine Hübsche. Das kommt ja übrigens hier irgendwie dreimal vor, die muss ja wirklich sehr schön gewesen sein. Nach einer meiner Rechnungen müsste sie da 65 Jahre alt gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber jedenfalls war sie eine sehr schöne 65-Jährige. Gut, aber sie waren kurz vor dem Land. Es war noch eigentlich was dieses Problem, was Abraham sieht, das war noch keine Realität. Das war noch gar nicht Fakt, sondern er hat es vorausgesehen. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir Dinge sehen, dass wir uns um Dinge sorgen, die noch gar nicht in Existenz sind oder Existenz sind. Weil sonst wären es ja keine Sorgen irgendwie, sonst wäre das irgendwie was schon Reales und man müsste sich drum kümmern. Aber Sorgen sind ja meistens in die Zukunft gerichtet. Dass wir schauen, was wird passieren? Also was wird sein, wenn? Und sie sind noch gar keine Realität, aber diese Dinge beunruhigen uns. Und in vielen Fällen, habe ich selber gemerkt, lösen sich die Dinge von alleine auf. Oder Gott hat einfach einen guten Plan dafür und die Dinge lösen sich. Die Sorgen wären völlig umsonst gewesen. Und dann gibt es noch einen anderen Anteil von Sorgen, wo ich sage, gut, du hast dir da jetzt Sorgen drum gemacht, aber und dann kommen diese Dinge auch, um die man sich gesorgt hat, aber hätte ich eigentlich was dran ändern können? Also habe ich mich jetzt wirklich auch, hat sich das gelohnt, dieses Sorgen? Ich habe noch nicht so viele Momente in meinem Leben erlebt, wo ich gemerkt habe, ja, das Sorgen, das war jetzt total sinnvoll. Also im Grunde genommen, das lohnt sich nicht, das ist sehr, sehr sinnlos. Weil Gott hat einen Plan für uns und manche Dinge lösen sich einfach und bei manchen Dingen sagt er, da muss ich mich drum kümmern, da kannst du nichts tun. Also warum sorgst du dich? Wir dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen. Und es gibt eine ähnliche Stelle im Matthäus-Evangelium, da geht Jesus nämlich auf dem Wasser. Matthäus 14 und ab Vers 28, Jesus geht auf dem Wasser und seine Jünger sehen ihn und denken, das ist ein Geist und erschrecken erstmal. Also ich weiß nicht, was wir denken würden, wenn jemand irgendwie auf dem Wasser zu uns kommt, wären wir auch erstmal relativ erstaunt, glaube ich. Und Petrus aber, das ist ja immer der, der so ein bisschen vorangeht, der ein bisschen vorlaut auch ist, heißt es da ab Vers 28, der antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, also Jesus, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also ich finde es spannend, dass Jesus den Petrus hier einen Kleingläubigen nennt, weil alle anderen, die 11 im Boot, die haben sich gar nicht rausbewegt, die hatten erst komplette Angst. Aber der Petrus wagt sich raus und sieht dann doch irgendwie die Wellen. Und interessanterweise, er geht, das heißt ja, er ging auf dem Wasser. Also er ging schon mit Jesus auf dem Wasser. Einen Moment lang hat es geklappt, aber dann sieht er den Wind. Ich weiß nicht, wie man den Wind sehen kann, ne, aber er wird einfach so die Wellen rundherum gesehen haben und gedacht haben, boah, wie geht das eigentlich, auf Wasser gehen und dann diese Wellen, irgendwie das passt nicht zusammen. Und in diesem Moment, er ging ja auf dem Wasser. Es war eigentlich keine Realität, dass er untergeht, aber er sieht die Wellen und das sorgt dafür, dass er letztendlich versinkt und erst diese Hand Jesus wieder ergreifen muss. Also diese Blickrichtung hat er nicht mehr auf Jesus, sondern auf das, was einfach so die Umstände besagen. Und das ist eine große Gefahr, dass wir denken, was wird alles passieren? Also kurz davor, vor Situationen, wo eigentlich alles okay ist, aber wir denken, wie soll das alles nur noch werden? So gesellschaftliche Entwicklung oder auch irgendwie in der familiären Situation wird sich was ändern. Kinder kommen dazu, Kinder ziehen aus, Ältere kommen ins Altenheim, was auch immer, wo sich Dinge verändern und wir denken, was wird passieren? Was werde ich machen? Berufliche Situation ändert sich. Wo du denkst, oh, was wird sein? Du bist kurz davor. Mach dir keine Sorgen. Das lässt sich jetzt leicht von hier vorne sagen. Und ich weiß es selbst, ich schreibe nächstes Jahr mein Examen. Das wird nicht leicht. Und ich denke mir, wie wird es werden? Ich bin kurz davor. Die Dinge sind noch nicht real, dass sie irgendwie problematisch sind. Aber ich denke mir, wie wird es werden? Aber ich darf es Gott abgeben und darf sagen, Gott, du kümmerst dich darum. Und du stehst kurz vor einer Sache. Gott kümmert sich darum. Vertrau ihm ganz kindlich. Er kümmert sich um dich und er sieht dich darin. Und dann sagt er hier, also Vers 12, wenn dich nun die Ägypter sehen, also wenn die dich sehen, so werden sie bestimmt sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Total pessimistisch. Also er sagt, ja, das wird bestimmt so sein und wir gucken mal und er malt sich das alles schon vor seinem inneren Auge aus und er spricht es aus, das wird so sein. Und unsere Worte, das wissen wir, die haben eine Macht, Realitäten zu verändern. Und du kannst mit deinen Worten Dinge in eine gute Richtung lenken, indem du sagst, Gott wird sich bestimmt um mich kümmern, auch wenn ich es gerade vielleicht noch nicht so sehe, aber es wird so sein. Oder aber du sagst, es wird bestimmt alles schlechter. Und dann werden die Dinge auch Realität werden. Wir sehen es ja hier später. Also wir bauen gewissermaßen mit dem, was wir aussprechen, ein Fundament für die Zukunft. Also worauf wir später unser Lebenshaus bauen. Du kannst entweder sagen, ich baue auf das, was ich selber irgendwie so glaube, dann baust du auf Sand. Oder du sagst, ich baue auf das, was Gott gesagt hat und dann baust du auf Felsen. Das, alles, was du später in der Zukunft tun wirst, du baust es entweder auf Sand durch deine Worte, wenn du sagst, alles wird bestimmt, so wie ich mir das ausdenke. Oder aber du baust auf dem Felsen, wenn du sagst, alles wird sicher so werden, wie Gott es verheißen hat. Warum? Weil Gott es gesagt hat und weil Gott nun mal größer ist und wesentlich weiter denkt als ich. Und ich habe es oft gemerkt, dass wenn ich auch Dinge ausgesprochen habe in eine positive Richtung irgendwie, auch ich habe es nicht mal so richtig empfunden, ich habe vielleicht nicht mal so richtig dran geglaubt, aber ich habe es ausgesprochen. Ich habe gesagt, Gott, es wird bestimmt alles gut werden. Du kümmerst dich um meine Finanzen, du kümmerst dich um meine Familie, du kümmerst dich um meine berufliche Zukunft. Das fiel mir in dem Moment nicht leicht, aber ich merkte, es floss mehr und mehr, je weiter ich da auch reinging und das ausgesprochen habe. Wir verändern die Realität, im Guten wie im Schlechten, mit unseren Worten. Lasst uns sie im Guten verändern, dass wir sagen, nicht alles wird schlimmer, sondern hey, Gott hat alles im Griff. Er kümmert sich. Er kümmert sich um die Gemeinde. Er kümmert sich um die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland. Er kümmert sich auch um eine politische Entwicklung in der Welt, wo wir denken, oh, wird bestimmt alles schwieriger. Nein, Gott hat einen Plan, auch wenn äußerlich Dinge sich vielleicht verschlechtern mögen. Gott hat einen guten Plan. Amen. Gott hat einen sehr, sehr guten Plan für uns und für die Welt. Also, von diesen Versen ausgehend, lass uns an Gottes Verheißungen festhalten. Lasst uns an seinen Versprechen, die er uns gegeben hat, festhalten. Abraham war in diesem Moment ein bisschen kurzsichtig. Er hat sich nicht an das erinnert, was Gott zu ihm gesagt hat, sondern an sein eigenes Ding, was er jetzt so irgendwie selbst beeinflussen kann. Lasst uns aber an dem festhalten. Gott hat dir persönlich schon Dinge gesagt, bin ich mir sicher. Was sind es für Dinge? Was hat Gott dir gesagt? Und was hat Gott auch uns hier als Gemeinde gesagt? Lasst uns immer mal wieder auch daran festhalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns an das Gute erinnern, was Gott schon gesagt hat. So, und dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Vers 13, das wird echt jetzt hammerhart. So der Kernpunkt eigentlich dieses Abschnittes. Vers 13, so sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe, um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Also nochmal die Frage, hat Abraham hier clever gehandelt? War er hier so ein Fuchs oder hatte er einfach nur Schiss? Hatte er einfach nur Angst? Im Matthäus-Evangelium wiederum, da sagt Jesus eine ganz interessante Sache. 10 Vers 16 sagt er nämlich zu seinen Jüngern, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Es war auch eine Stelle, wo ich immer gedacht habe, ja, wie, also Schlangen, das ist ja jetzt auch nicht so richtig positiv. Auch vor allem in der Bibel ist die Schlange eher so, dass es steht für den Teufel und eher so für das Böse. Wie sollen wir denn klug wie die Schlangen sein und Tauben? Ich weiß nicht, wir als Großstadtbewohner, was wir für ein Bild von Tauben immer so haben. Aber hier ist etwas ganz Interessantes gesagt, nämlich, also die Schlangen waren auch damals so, die bösen Tiere, die hat man gerne mal totgeschlagen, nicht wie heute, dass man die schützt. Ich glaube, eine Kreuzotter ist in Deutschland naturgeschützt, oder? Die darf man nicht einfach so umbringen. Gut, jedenfalls damals, wenn man die Schlangen gesehen hat, hat man die totgeschlagen, weil die waren das Zeichen für das Böse, für das Chaotische. Und so eine Schlange, die sind ja sehr reaktionsschnell. Die können schnell entweichen, aber die können auch schnell zuschlagen. Die sind sehr, sehr reaktionsschnell und die sind sehr, sehr beweglich. Und das ist das, was Jesus hier mit klug wie die Schlangen meint. Ich glaube, geistesgegenwärtig sein, die Dinge erkennen und nicht irgendwie hinterlistig sein, sondern geistesgegenwärtig sein, reaktionsschnell und die Dinge erfassen von Gott her, aber nicht hinterlistig sein. Das meint es hier nicht. Und dann die Tauben, ja, die gelten eben manchmal als dumm oder als einfältig. Hier heißt es aber wörtlich, die sollen, oder wenn du eine, ihr sollt sein wie die Tauben und unvermischt sein, unverfälscht, ungeschminkt. Ich finde ungeschminkt ganz gut. Es gibt ja diesen Ausdruck, die ungeschminkte Wahrheit. Also es ist wirklich die Wahrheit ohne irgendwie was drüber geklatscht. Und so sollen wir sein. Wir sollen keine dummen Tauben sein, sondern wir sollen Christen, Jünger sein, die Dinge wirklich auch erkennen, wie die Schlange und reaktionsschnell sein, aber dabei lauter, rechtschaffen und wirklich ungeschminkt, dass wir wahrhaftig unterwegs sind. Und nochmal die Frage, also war Abraham wie eine Schlange? Ja, er war schon reaktionsschnell, aber geistesgegenwärtig würde ich nicht sagen, weil er hat eher so aus dem Bauch heraus gehandelt, aus seinem eigenen Empfinden. War er wie eine Taube, also rechtschaffen, lauter, ungeschminkt? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Er erzählt hier, oder Sarah soll erzählen, dass sie die Schwester ist. Die Sache ist, sie war wirklich seine Schwester, seine Halbschwester. Es kommt ein paar Kapitel später raus. Aber er versucht ja hier Dinge zu vertuschen, um irgendwie für sich einen Vorteil dabei herauszuschlagen. Also Abraham, würde ich sagen, nach dem Maßstab von Jesus, nicht so richtig entsprechend wie eine Schlange, reaktionsschnell und wie eine Taube. Rechtschaffen. Und die Sache ist, er war hier ziemlich egoistisch. Ne? Wir lesen das. Er sagt, also sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht und dass ich um deinetwillen am Leben bleibe. Also, was mit dir passiert, ist jetzt erstmal so zweitrangig, aber Hauptsache mir geht es gut. Ne? Also total egoistisch unterwegs. Er setzt das Leben seiner Frau aufs Spiel. Er setzt die Ehe aufs Spiel und er setzt schließlich auch die Verheißung Gottes aufs Spiel, wo Gott gesagt hat, ich werde euch Nachkommenschaft geben. Und Abraham sagt, na gut, also meine Frau ist jetzt in diesem Spiel nicht ganz so wichtig. Die schicke ich mal los und die soll sagen, sie sei meine Schwester. Und sie wird schließlich in das Harem vom Pharao geholt. Also irgendetwas war hier in Abraham, dass er gesagt hat, ich muss die Dinge schnell irgendwie zu meinen Gunsten drehen. Ich muss meine Frau vorschicken wie auf so ein Minenfeld. Ne? Also wo ich dann weiß, wo die Minen sind, sie geht voraus und wenn da irgendwie was schief geht, dann weiß ich, wo ich nicht hingehen soll und wenn sie durchkommt, dann gehe ich einfach da direkt hinterher. Er sagt, Hauptsache mir geht's gut und was aus ihr wird. Also wenn ich das zu Hause so sagen würde, ne, das fängt ja schon an, wenn ich irgendwie sage, so ich mache mir jetzt mal selber was zu essen und du guckst, wo du bleibst, meine liebe Ehefrau. Da wäre der Haussegen schon deutlich schiefer als vorher. Oder ich weiß nicht, in guten Freundschaften, wenn man sagt, naja, also du musst mal selber gucken, Hauptsache mir geht's gut. Eher schwierig, sehr, sehr egoistisch, man könnte schon sagen, narzisstisch war der Abraham hier, sehr, sehr lieblos und sehr, sehr unaufrichtig hat er das Ding hier gedreht. Und alles, was er hier versucht, ist nur Mittel zum Zweck. Also er sagt, mir soll's gut gehen und seine Frau ist Mittel zum Zweck und eigentlich Hauptsache, ja, ich stehe am Ende als der Gewinner da. Und ich finde, dass dieses Verhalten eine tiefe Unsicherheit zeigt. Dieses Verhalten zeigt eine tiefe Angst, dass Abraham eigentlich gar nicht weiß, wie gut es Gott mit ihm meint. Weil er sagt, ja, die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, schön und gut, aber jetzt bin ich ja in dieser Drucksituation. Also ja, er hat ja gute Dinge über mein Leben ausgesagt, aber wo ist er denn jetzt? Also jetzt muss ich mich ja doch kümmern. Gott, was ist denn eigentlich los? Also jetzt bin ich doch selber dran. Du bist ja scheinbar nicht da. Und das sagt sich jetzt wirklich leicht von vorne oder so im Gottesdienst, aber so in Alltagssituationen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr in Drucksituationen seid und dann sagt euch jemand, ja, aber du musst nur glauben, du musst doch nur dies und das. Und du sagst, ja, aber ich bin gerade in dieser schwierigen Situation, wo ist denn Gott? Dass wir dann aufpassen und nicht sagen, hey, ich mache jetzt hier irgendwie mein eigenes Ding, sondern dass man trotzdem sagt, ich kann es jetzt nicht so richtig glauben vielleicht, aber ich halte trotzdem an Gott fest. Ich weiß, dass er gut zu mir ist, auch wenn ich es gerade nicht so richtig verstehe. Und im ersten Johannesbrief ist etwas über die Furcht und über die Liebe ganz viel ausgesagt. Und ich möchte lesen im vierten Kapitel vom ersten Johannesbrief, ab Vers 18. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir uns noch fürchten, also Furcht an sich ist nicht so das Problem. Also das tun wir alle mal. Jeder von uns hat gewisse Ängste ab und zu mal, behaupte ich einfach. Also ich fürchte mich zum Beispiel vor gewissen Höhen. Also Höhenangst habe ich so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gesund. Das ist sehr, sehr gesund, dass man eben nicht sagt, ja, gucken wir mal, springe ich da mal kurz runter, mal sehen, was passiert. Also es gibt gewisse Ängste, die zeigen uns ja auch irgendwie was auf, dass wir da vorsichtig sein sollen. Aber eine Furcht, vor allem in dieser Situation, in dieser Drucksituation, zeigt einfach, dass Abraham gar nicht wusste, dass er wirklich total geliebt ist. Dass Gott sich wirklich kümmert, dass er angenommen ist. Er hatte eigentlich Angst vor einer gewissen Strafe. Und diese Furcht kann uns unser Herz zeigen und sagen, boah, wo ist da noch eine Unsicherheit, wo ich mich nicht total angenommen fühle, wo ich versuche, die Dinge wieder auf eigene Faust zu machen, wo ich mich besser darstelle, als ich eigentlich bin oder wo ich mir einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen möchte, wo ich auf einmal egoistisch werde. Ich glaube, solche Drucksituationen, in welcher auch hier Abraham steckte, die zeigen uns ganz viel von unserem Herzen. Zeigen uns ganz viel davon, wie sehr wir uns eigentlich schon dessen bewusst sind, dass Gott uns vollkommen liebt, dass wir nicht mehr gestraft werden, dass wir nicht mehr in Gefahr kommen. Wie sehr sind wir uns dessen schon bewusst, wenn alles schwierig in einem gewissen Moment ist? Bleibe ich Gott treu oder werde ich auf einmal egoistisch? Werde ich auf einmal auch vielleicht aggressiv? Oder versuche ich mir gegenüber anderen Leuten einen Vorteil zu verschaffen? Also es können so eine Sachen sein wie eine Wettbewerbssituation. Da ist ein Vorstellungsgespräch, sind verschiedene Mitbewerber. Bin ich in diesen Momenten aufrichtig oder versuche ich, mich in ein besseres Licht zu rücken? Oder versuche ich, Dinge zu sagen, die vielleicht der Realität gar nicht entsprechen? Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe auf Arbeit oder sonst wo oder in Beziehungen, versuche ich das zu kaschieren? Versuche ich irgendwie, wenn wir von ungeschminkt gesprochen haben, versuche ich mich zu schminken, die Wahrheit irgendwie gewissermaßen zu färben? Oder darf ich offen und ehrlich sein und sagen, boah, da war ich daneben. Wovor fürchten wir uns noch? Fürchten wir uns vor Strafe? Oder sind wir uns gewiss, dass Gott uns liebt? Hey, und das ist keine Bußpredigt in dem Sinne, dass ich sage, hey, wir dürfen uns nicht mehr fürchten. Ich fühle mich da so verbunden. Also weil ich merke, in so einer Drucksituation, wenn ich nicht kurz innehalte und folge meinem Bauchgefühl, dann werde ich eher stressiger, dann werde ich eher egoistischer und mache eher mein eigenes Ding. Ich bin nicht geistesgegenwärtig und ich bin definitiv in diesem Moment nicht rechtschaffen. Ich muss kurz durchatmen und denken, hey, was ist hier eigentlich los? Ich brauche Gott in diesem Moment. Und dass du in solchen Momenten, wo du merkst, ich bin gerade in der Drucksituation, es scheint schwierig zu sein, dass du nicht sagst, ich versuche das jetzt hier irgendwie selber zu drehen, sondern fragst Gott, Gott, was kann ich tun? Gib mir jetzt deine Ruhe, gib mir deinen Frieden und zeig mir deine Liebe, dass ich es jetzt nicht auf eigene Faust tun muss. Dann muss man natürlich noch mal einen Satz dazu sagen, es gibt auch krankheitsbedingte Angst. Also es gibt Angst, die braucht auch eine gewisse Therapie wirklich. Und da bin ich kein Fachmann und da kann ich nicht drüber sprechen, weil ich habe nicht so totale Ängste, die mich immer wieder in bestimmte Dinge führen, glaube ich. Aber es gibt Ängste, die sind wirklich auch eine Krankheit, glaube ich. Und da muss man noch mal anders drüber sprechen. Kann man auch beten, aber da ist auch sicherlich eine Therapie dann notwendig. So. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, wollen wir uns noch Vers 14 bis 17 anschauen. Wie geht's denn jetzt weiter? Also Abraham hat dir gesagt zu Sarah, sag doch, du seist meine Frau. Du seist meine Schwester. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Gut, haben wir jetzt verstanden. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen. Also man könnte doch eigentlich sagen, meine Güte, der Plan ging doch voll auf, das hat doch voll geklappt. Er ist doch reich geworden und der Sarah ist ja nichts passiert, außer dass sie da zum Pharao gekommen ist. Ich meine, dass das eine totale Schande für so eine israelitische Frau war, ist eine andere Geschichte. Aber man könnte doch sagen, äußerlich gesehen, ging doch voll auf der Plan, war doch super. Aber die Sache ist, dass Gott das gar nicht so sieht. Dass Gott hier sieht, ich muss eingreifen, ich muss intervenieren. Der Abraham, der sieht es gar nicht, dass er hier in Fettnäpfchen getreten ist. Und die ganze Verheißung steht auf dem Spiel, ich muss eingreifen. Und die Sarah steht auf dem Spiel. Also die Sarah kommt hier gar nicht richtig zu Wort, die hat gar keine Stimme. Und Gott sagt, ich gebe ihr eine Stimme. Ich hole sie da raus. Und so plagte der Herr den Pharao mit großen Plagen. Und ich finde sie irgendwie nett. Also Gott kann einem ja manchmal auch leid tun. Also Gott investiert total in Menschen, so wie er jetzt hier das bei Abraham getan hat. Und hat ihm eine Verheißung gegeben, hat gesagt, ich mache mich mit dir auf den Weg. Komm, wir machen das gemeinsam. Und dann sagt der Abraham, ich mache doch mein eigenes Ding. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, dass ihr euch in Leute investiert habt Das können jetzt irgendwie enge Freundschaften und Verwandtschaften gewesen sein oder aber auch ihr seid therapeutisch tätig. Ich glaube, da sieht man das sehr häufig. Also ihr habt sehr viel investiert, aber es kommt nicht zurück. Die Leute machen doch ihr eigenes Ding. Das ist auch die Sache mit Kindern. Also man kann sein Bestes geben, man kann versuchen, ihnen gute Werte mitzugeben, aber am Ende müssen sie selber Verantwortung übernehmen. Und Gott kann einem in dem Sinne ein bisschen leid tun, dass er sagt, ich gehe doch mit euch. Und dann, wir Menschen sind da oft so, dass wir sagen, Gott, also bist du jetzt wirklich da? Ich mach's lieber selbst. Und aber dadurch, dass wir das selber kennen, wir investieren und kriegen manchmal nicht das so wieder und haben das Gefühl, das lohnt sich nicht. Gott sagt, ich vertraue dir so sehr, ich gebe dir Freiheit, dass du diesen Weg selbst gehst. Und Gottes Liebe hält trotzdem an seinen Berufenen fest. Also Gott geht trotzdem seinen Weg mit Abraham. Er sagt nicht, ja, ich habe so viel in dich investiert, ich habe so viel in dein Leben hineingesprochen und jetzt gehst du diesen Weg, geh, mach dein eigenes Ding, ich lasse dich da alleine und ich lasse dich fallen. Nein, Gott sagt, ich halte an dir fest. Er plagt ja auch nicht den Abraham mit großen Plagen, sondern er plagt den Pharao. Ziemlich ungerecht, oder? Aber Gott sagt, meine Begnadigten, meine Berufenen, die sind mir so wichtig, um die kümmere ich mich, an denen halte ich fest und ich lasse sie nicht gehen. Ich lasse sie nicht gehen. Wie sind wir gegenüber Menschen, wo wir sagen, wir haben investiert oder der Staat investiert und sie machen trotzdem ihr eigenes Ding? Ich war im Gefängnis, habe Seelsorge gemacht als Praktikant. Diese Leute haben das Gefühl, die sind von der Gesellschaft ausgestoßen, weil sie nicht da reinpassen in dieses Bild, weil sie Fehler gemacht haben. Sie haben das Gefühl, keiner nimmt mich so, wie ich bin, mit meinen Fehlern. Was sagen wir über solche Leute aus? Oder über Drogenabhängige, über Obdachlose oder einfach über Leute, wo wir sehen, die haben große Fehler gemacht? Sagen wir, ja, denen geschieht das schon recht, die sollen mal da und ewig und ob die jetzt da im Gefängnis sitzen oder nicht? Nee. Wie ist unser Bild von ihnen? Gott ist mit uns anders unterwegs. Gott ist uns treu und Gott hält an uns fest, auch wenn wir Fehler machen. Das ist schön, aber haben wir diesen Blick auch auf andere Menschen, die ja in anderen Sphären vielleicht unterwegs sind? 1. Korinther 13, ganz bekannte Stelle. Da heißt es ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Gott ist so unglaublich geduldig mit uns. Er sagt, hey, du hast dein eigenes Ding gemacht, du hast mich ignoriert, du bist deinen Weg gegangen, aber ich halte an dir fest. Komm doch einfach wieder zu mir zurück. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, er steht da mit offenen Armen. Gott sagt nicht, du hast jetzt einen Fehler zu viel gemacht. Und er sagt es hier auch nicht zu Abraham, Abraham, nee, keine Chance mehr, Verheißung ist passé. Deine Berufung habe ich aufgegeben, mit dir ist nichts zu machen. Nee, Gott sagt, ich halte an diesem Mann fest. Gott hält auch an uns fest. Du denkst, vielleicht lebe ich gar nicht in meiner Berufung. Vielleicht lebe ich gar nicht in den Dingen, die Gott mir gesagt hat. Er hält an dir fest. Er ist dir treu, obwohl du untreu bist. Gott ist ein guter Gott. Und er hofft alles, er glaubt alles, er erduldet alles. Es ist so unglaublich toll. Was wäre denn passiert? Was wäre denn eigentlich passiert, wenn Gott jetzt hier Abraham hier fallen gelassen hätte? Wenn er gesagt hätte, naja, gut, dann war es jetzt eben nichts, muss ich mir einen neuen suchen. Nee, Abraham war der Erwählte Gottes, wo Gott sagte, mit dem möchte ich gerne mein Volk gründen. Das ist der Erzvater, das ist der Vater von vielen meiner Kinder. Das ist der Erzvater. Wenn Gott ihn hätte fallen gelassen, dann wäre dieses Volk Israel nie zustande gekommen. Dieses Volk Gottes wäre nie in Existenz gekommen und schließlich, wir hätten nie einen Messias gehabt, der aus diesem Volk Israel aufgestanden wäre. Wir hätten nie einen Sohn Gottes gehabt, der uns gerettet hätte. Ich sage nicht, dass Gott nicht vielleicht auch manchmal einen Plan B hat, wenn wir uns total querstellen. Aber ich sage, dass Gott echt uns schwache Menschen erwählt hat, um mit uns Großes zu vollbringen. Und er sagt, ich lasse den Abraham nicht fallen, weil ich habe ja noch Großes mit ihm vor, mit dem Volk Israel und mit meinem Sohn, den ich aus diesem Volk erwecken will. Was wäre passiert, wenn Gott ihn fallen gelassen hätte? Was wäre passiert, wenn er dich fallen gelassen hätte? Was wäre passiert, wenn er mich fallen gelassen hätte? Zum Glück hat er es nicht getan. Zum Glück hat er es nicht getan, aber er hat noch einen Auftrag mit uns. Ist doch schön, er hat immer noch einen Auftrag mit uns, egal wie oft wir gefallen sind. Er geht mit uns und jeder von uns hat ein Mandat von Gott für gewisse Dinge. Und wisst ihr, es ist so schön. Ich finde es so toll, diese Stelle, weil Abraham ist hier kein Glaubensheld. Abraham ist hier einfach nur schwach. Wir dürfen schwach sein. Wisst ihr, wir müssen nicht dieses Volk hier in Deutschland retten. Wir müssen nicht Berlin retten. Wir müssen nicht mal unseren Nachbarn retten. Wir dürfen ihm von Jesus erzählen. Das ist super. Aber wir retten niemanden. Und das ist toll. Denn wir haben ja schon einen Retter. Wir haben gesungen, es ist vollbracht und es ist wirklich vollbracht. Entspannt euch. Ich möchte mich auch entspannen. Gott hat den Sieg schon errungen. Gott hat es schon vollbracht. Jesus ist schon am Kreuz gestorben. Wir dürfen versagen. Wir dürfen schwach sein. Jesus ist der Held. Wenn es einen Held gibt, dann ist es Jesus und nicht Abraham. Wisst ihr, Abraham hat seine Frau aufs Spiel gesetzt. Abraham hat die Verheißung, hat den Plan Gottes aufs Spiel gesetzt. Was macht Jesus? Was macht Jesus? War er in einer Drucksituation überhaupt mal? Ich habe von der Wüste erzählt. Und es gab den Garten Gethsemane. War das eine Drucksituation? Der Sohn Gottes, auf den die ganze Last der Welt gelegt wird, die ganze Sündenlast, die Freunde, die ihn alle verlassen, er ist komplett alleine und er betet zu seinem Vater und hat das Gefühl, hey, der ist auch nicht mehr so ganz da und er muss mich Stück für Stück verlassen, damit ich diese Sündenlast trage. War das eine Drucksituation? Ja. Hatte Jesus Angst? Ja. Lukas 22, 42. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und der betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Jesus hatte wirklich Angst. Ich sagte es, er war ganz Mensch, er hatte Angst. Die Frage ist, was machen wir in solchen Angst, in solchen Drucksituationen? Geben wir Gott und seinen Plan auf? Jesus sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Können wir das beten? Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. In den herausforderndsten Situationen kannst du das beten, weil Gottes Wille ist ein guter Wille, auch wenn du es in diesem Moment nicht siehst. Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Gott hat einen guten Plan, einen guten Willen für dein Leben. Johannes 17, Vers 15. Wisst ihr, Abraham war hier echt ein miserabler Ehemann. Also der gibt hier das Bild eines Ehemanns ab, wo man sagen muss, so macht man es eigentlich nicht. Schickt seine Frau vor und sagt, Hauptsache ich lebe. Und wir wissen von Jesus, dass über ihn gesagt wird, er ist ein Bräutigam. Und er ist der Bräutigam einer Braut und die Braut sind wir als Gemeinde. Und wir sehen, dass Jesus gegenüber seiner Braut, gegenüber uns als Gemeinde ein wesentlich anderer Ehemann ist, als Abraham das hier war. Jesus nochmal, im Garten Gethsemane, für wen betet er? Für uns, für dich, für mich. Er betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Er sagt nicht, ich schicke sie raus und die können gerne auch umkommen. Und die Tempelwache ergreift ihn und er sagt, hey, nehmt mich, aber lasst meine Freunde laufen. Er stellt sich in den Riss und er sagt, ich nehme diese Gefahr, ich nehme diesen Schmerz, ich nehme diesen Tod auf mich, damit meine Freunde, damit meine Kinder, wenn man so will, dass meine Ehefrau, meine Braut, dass die fein raus ist, dass die leben kann. So ist Jesus, so ist Jesus. Er gibt uns damit ein Vorbild, aber er sagt doch einfach, hey, du darfst schwach sein. Ich stelle mich für dich in den Riss und ich sterbe für dich. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wo Abraham gesagt hat, ich opfere meine Frau, da sagt Jesus, ich opfere mich selbst. Ich gebe mein eigenes Leben, ich diene und ich gebe mich für dich, dass du Leben hast. Ich gehe an deiner Stelle in den Tod. Und das ist so schön. Jesus ist der Retter, nicht wir. Wir dürfen ab und zu mal ein Abraham sein. Wir dürfen ab und zu mal schwach sein. Wir dürfen ab und zu mal ängstlich sein und Fehler machen. Weil das werden wir tun. Wir werden nie perfekt sein. Und wir werden niemals in Situationen kommen, wo wir sagen, jetzt bin ich total mutig. Angst habe ich nicht mehr. Aber lass dir eines sagen. Diese Liebe, die Jesus hier für dich hat, die darf dich ganz erfüllen. Die darf dich ganz voll machen. Und du darfst wissen, Ich brauche keine Angst mehr vor Strafe haben. Dieser Jesus hier, der hat die Strafe auf sich genommen. Der hat alle Schmerzen, alle Leiden, alle Herausforderungen auf sich genommen. Du bist frei. Du bist geliebt. Wenn du in Drucksituation bist, darfst du das wissen. Ich bin geliebt. Ich muss mich nicht größer machen. Ich muss nicht egoistisch sein. Ich darf auch gerne mal leiden, weil ich weiß, ich bin geliebt. Und am Ende darf ich bei diesem Bräutigam sein und einfach in seiner Nähe die Ewigkeit verbringen. Also, Gott gibt uns, so wie er es bei Abraham getan hat, ein Versprechen. Er sagt, ich gehe mit dir. Und es kommt der Moment, wo du in Situationen kommst, wo du einfach mal Fehler machst, einfach mal daneben bist und nicht wie die Schlangen und die Tauben unterwegs bist. Aber Gott bleibt treu. Gott hält an dir fest. Das darfst du wissen. Für die nächste Woche als Hausaufgabe, wenn Momente sind, wo du merkst, boah, da bin ich gefallen, da war ich irgendwie aggressiv, da war ich egoistisch, da habe ich mich größer dargestellt, als ich eigentlich bin. Ich war nicht in dieser ungeschminkten Wahrheit unterwegs, dass du sagst, aber Gott ist dennoch treu. Gott hält dennoch an mir fest und Gott liebt mich dennoch. Und das möchte ich euch, das möchte ich uns mit auf den Weg geben für die kommenden Tage. Und ich bitte euch, dass wir nochmal aufstehen und diesen Liebessegen Jesu empfangen, und ich möchte mit uns beten. Ja, Gott, danke, dass wir Fehler machen dürfen. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht mal immer gute Christen sein müssen, sondern einfach, dass wir deine Kinder sein dürfen und lernen dürfen, dir zu vertrauen, Stück für Stück. Dass wir lernen dürfen, dass du mit uns gehst. Dass du in Höhen und Tiefen ein Gott bist, der treu ist, der langmütig ist. Dass du eine Liebe für uns hast, die alles erhofft, die alles duldet, die durch dick und dünn mit uns geht. Und ich bitte einfach, dass für jeden Einzelnen heute hier, dass diese Liebe ganz konkret jetzt wirklich füllt. Dass sie randvoll macht, dass wir erkennen dürfen, ich brauche mich nicht mehr fürchten, das ist eigentlich Quatsch. Jede Sorge ist eigentlich total unnötig. Ich darf sie auf Jesus werfen. Jegliche Sorge vor der Zukunft muss jetzt auch einfach weichen, weil Gott, du bist größer. Gib jetzt einfach dein Ja zur Situation, wo wir noch unsicher sind und wo wir nicht wissen, wie soll es weitergehen, dass du sagst, ja, ich bin bei dir und ich bin trotzdem bei dir. Ich habe ein Ja für dich. Dass du uns dieses Ja, dieses liebevolle Ja jetzt zusagst, jedem Einzelnen, ganz tief, dass es Wurzeln schlägt. Dass wir nicht auf unsere eigenen Dinge bauen, sondern dass wir auf das bauen, was du uns zugesagt hast. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich lasse euch nicht los. Ich habe was mit euch vor. Danke, Jesus.